Crossover. Impulse für unterwegs. Heute aus der Reihe Wofür bitte brauche ich Jesus? Kapitel 6. Einzigartig hingegeben. Von Thilo Bartke. Wenn Sie eine christliche Kirche besuchen, werden Sie nahezu überall auf ein Symbol treffen. Es ist das Kreuz. Es steht meistens im Fluchtpunkt, mitten im Zentrum, hinter dem Altar. Alles ist auf dieses Kreuz ausgerichtet. Manchmal hängt der Leichnam von Jesus noch am Kreuz und manchmal fehlt er. Beides gehört zusammen. Christen glauben an den gekreuzigten Jesus, der aber nicht am Kreuz hängen geblieben ist. Jesus stirbt am Kreuz. Das ist hinlänglich bekannt. Aber was bedeutet sein Tod für uns? Auch das haben viele schon einmal gehört. Jesus ist für mich gestorben. Aber haben wir das auch wirklich verstanden? Ich bin als Jugendlicher zum Glauben an Jesus gekommen. Er hat mich vollkommen überwältigt mit seiner Liebe. Er hat mein Leben wirklich umgekrempelt und ohne ihn wäre ich nicht der, der ich heute bin. Ich erinnere mich allerdings auch an eine Begebenheit in der Pause vor einer Religionsstunde der 11. Klasse. Voller Enthusiasmus über Jesus hatte ich mir auf meinem Leitsordner christliche Aufkleber angebracht. Auf einem stand, Jesus starb für dich. Als ich meinen Ordner herausholte, sah das mein Sitznachbar Wolfgang. Er schaute etwas kritisch, blickte auf den Aufkleber und stellte dann eine Frage, die den jungen Christen Thilo in extreme Verlegenheit brachte. Sag mal, warum musste Jesus denn für dich sterben? In meiner Hilflosigkeit antwortete ich platt und unsicher. Ach, lies es doch selbst in der Bibel nach. Naja, wirklich geholfen habe ich Wolfgang damit nicht. Aber diese Begebenheit hatte mir geholfen. Ich wollte nicht wieder in solch eine Situation kommen, in der ich mich zu etwas bekannte, ohne es zumindest im Ansatz erklären zu können. Zunächst einmal bleibt festzuhalten, dass Jesus selbst seinem Tod schon zu Lebzeiten einen Sinn und damit die letztgültige Bedeutung gegeben hat. In Markus 10, Vers 45 wird Jesus mit den Worten zitiert, Der Menschensohn, damit meint Jesus sich selbst, ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Mit Lösegeld wurde in der Antike ein Sklave freigekauft. Jemand setzte Geld dafür ein, um die Freiheit eines anderen zu erkaufen. Der Sklave selbst war mittellos und konnte das Geld dafür nicht aufbringen. Ein anderer musste für ihn einstehen. Stellvertretend zahlte er für den Sklaven, um ihn freizubekommen. Und so zahlt Jesus meine Schulden am Kreuz, damit ich frei bin. Auch bei seinem letzten Essen mit den Jüngern, beim berühmten letzten Abendmahl, macht Jesus unmissverständlich deutlich, wie er seinen Tod verstanden wissen will. So sagt er zum Beispiel bei der Weitergabe des Kelches, in dem sich Wein befindet, Das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Matthäus 26, Vers 28. Zur Vergebung wird Blut vergossen. Nein, Gott ist kein blutrünstiger Psychopath, der zur eigenen Befriedigung und Besänftigung seines Zornes Blut sehen muss. Blut ist im Zusammenhang der Bibel ein Symbol für Leben. Jesus will damit also sagen, ich gebe mein Leben für euch. Ich sterbe für euch, damit eure Beziehung zu Gott wieder intakt ist. Stellvertretend für euch nehme ich den Tod auf mich, den ihr euch selbst eingebrockt habt. Denn, so heißt es in Johannes 15, Vers 13, niemand hat eine größere Liebe, als dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Man nennt das auch Sühne. Sühne zielt auf die Beseitigung und Wiedergutmachung einer Störung in der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Jesus gibt nach eigenem Selbstverständnis sein Leben als Sühne für unsere Schuld, quasi den Störfaktor zwischen uns und ihm, hin. Ich verstehe, dass nun neue Fragen aufploppen. Wieso habe ich mir den Tod eingebrockt? Wieso wird das ungeschehen gemacht, indem Gott in Jesus für mich stirbt? Wofür braucht es eine Wiedergutmachung, beziehungsweise warum sagt Gott nicht einfach Schwamm drüber, wenn er meine Schuld sieht? Ich versuche Ihnen das mit einem Bild zu erklären. Der Mensch ist eigentlich dafür geschaffen, mit Gott in Gemeinschaft zu leben. Das Geschöpf braucht den Schöpfer. Diese Beziehung zu ihm ist wie eine Lebensoase, wo ich alles habe, was ich zum Leben und Sterben benötige. Licht, Liebe, Kraft, Freude, Geborgenheit, Sinn. Nun lässt sich der Mensch aber gern ablenken und in die Wüste führen. Er hört Stimmen, die ihm versprechen, wenn du die Oase mitsamt dem Lebenswasser hier verlässt, wirst du wirkliches Leben finden. Du musst nur eines tun, du musst dich von der Oase trennen. Im Glauben an diese Stimme verlässt der Mensch die Oase und erhofft sich Größeres in der Wüste. Sie tun das vielleicht nie, aber ich kenne das zu gut aus meinem Alltag. Ich vertraue Stimmen in mir, die von vermeintlichen Lebensoasen sprechen, die sich aber entweder nach dem ersten Versuch als schädlich erweisen oder die auf Dauer einfach nicht halten können, was sie versprechen. Zu den erstgenannten vermeintlichen Lebensoasen könnte der Griff zur Pornografie, zum Alkohol, zu Drogen oder zur notorischen, fast schon zwanghaften Lüge sein, von der ich mir Vorteile erhoffe. Zu den zweiten vermeintlichen Lebensoasen gehören auf den ersten Blick positive, uns vom Schöpfer gerne bereitgestellte Dinge, wie mein Ehepartner, meine Freundschaften, meine Fitness, ein Arbeitsplatz, ein Hobby, das mich erfüllt und so weiter. Auch sie erweisen sich auf Dauer nur als vermeintliche Lebensoasen, da sie nicht halten können, was ich mir von ihnen verspreche. Es ist so ähnlich, wie wenn ich erwarte, dass ein halbvolles Glas mein eigenes, gerade leeres Glas voll und ganz auffüllen kann. All diese Dinge und Menschen können mich nie ganz erfüllen, da meine Erwartung sie nur überfordern würde. Und dann lockt mich die Stimme aus der Oase mit anderen Fragen. Wofür brauchst du diese Oase namens Gott? Du hast doch alles. All diese Dinge und Menschen geben dir, was du für ein erfülltes Leben brauchst. Und so macht sich der Mensch auf den Weg heraus aus der Oase hinein in die Wüste. In der Wüste angekommen, merkt er an verschiedenen Stellen, dass er am Verdursten ist. Und tatsächlich, ohne die Oase rennt der Mensch in seinen geistlichen Tod. Er liegt in der Wüste und vertrocknet. Er hat zwar ein paar Wasserrationen dabei, die ihm kurzfristig wieder Leben einhauchen, oder auch Cola-Rationen, die ihm suggerieren, vom Durst befreit zu werden, aber in Wahrheit Dursttreiber sind. Der Mensch merkt dabei hoffentlich bald, diese vermeintlichen Oasen haben sich letztlich als Fata Morgana entpuppt. Und wie der Mensch sterbend daliegt, während er den Tod stirbt, den er sich selbst ausgesucht hat, kommt einer vorbei. Er beugt sich zu dir hinunter und schaut dich mit seiner ganzen Liebe an. Du hast den Eindruck, dass dieser Mensch nur bei deinem Anblick körperlich leidet. So wie man es einer Mutter, die gerade mit ansehen muss, wie ihr eigenes krankes Kind stirbt, das ganze Leid im Gesicht ablesen kann. Er spricht dich freundlich an und fragt, ob er dich zur Lebensoase zurücktragen darf. Du willigst ein, denn er trägt dich nicht gegen deine Einwilligung. Und dein Retter schleppt dich unter Schweiß und großem Durst zurück. Als er an der Oase ankommt, bricht er unter deiner Last zusammen und stirbt deinen Tod. Er verdurstet an deiner Stelle, stellvertretend für dich. Er macht wieder gut, was du verbockt hast, indem er deine Schuld beziehungsweise die Folgen deiner Schuld auf sich nimmt. Jesus trägt die Strafe für meine Schuld, die ich selbst zu verantworten habe. Ich bin wieder in der Oase angekommen. Meine Beziehung zu Gott ist wieder heil. Deshalb musste Jesus sterben, weil er die Liebe in Person ist. Und Liebe zeigt sich in erster Linie in ganzer Hingabe für den anderen. Er gibt sich bis zum Tod hin und vollzieht den Happy Change. Oder wie Martin Luther sagte, den fröhlichen Wechsel. Er nimmt meinen Durst, meinen Tod und meine Wüste auf sich und ich bekomme im Gegenzug sein Lebenswasser, sein ewiges Leben und seine Oase. Ich weiß, dass dadurch nicht alle Fragen rund um das Kreuz gelöst sind. Es bleiben Fragen. Aber die Botschaft vom gekreuzigten Jesus will mein Herz berühren und verwandeln. Sie will mehr als begriffen werden. Sie möchte mich ergreifen. Wer seine Last und seine Schuld schon einmal am Kreuz abgegeben hat, der hat diese Befreiung erlebt und wurde ergriffen von diesem Gott, der leidenschaftlich bis zum bitteren Ende liebt. Einzigartig ist sein Tod, weil er dort die ganze Menschheit im Blick hat. Auf diesem Hügel vor den Stadtmauern Jerusalems, auf Golgatha, hat er mich im Blick gehabt, meine innere Leere, meine erlebte Sinnlosigkeit, meine Dunkelheit, meine Sünde. Und er hat auch dich dabei gesehen. Ein schöner Nebenaspekt des Kreuzes, der bei manchen Theologen aufgrund der Sperrigkeit der Sühnevorstellung gerne zur Hauptsache gemacht wird, findet sich in einem Schreiben des Neuen Testaments, dem Brief an die Hebräer. Dort heißt es in Hebräer 2, Vers 18, in den Lebenslagen, in denen Jesus selbst Versuchungen erlitten hat, kann er auch denen helfen, die Versuchungen erleben. Ja, dieser Jesus rettet nicht nur aus meiner Wüste, er steht auch in meiner Wüste an meiner Seite. Er kennt mein Leid. Er hat es selbst durchlitten. Ja, insofern ist er auch mein Therapeut, mein Beistand, mein Tröster und mein Ermutiger. Aber das ist nur ein Nebenaspekt. Zu schnell wird dabei das Eigentliche vom Kreuz auf die Seite geschoben, weil die Rede von der Sühne zu wenig zeitgemäß, zu wenig zugänglich zu sein scheint. Unsere Kirchen haben aber auch hier nichts dazu gewonnen, wenn sie das Sperrige des Kreuzes streichen und aus dem gekreuzigten Jesus allein den pädagogisch empathischen Therapeuten machen. Er ist beides. Zuerst mein Retter aus meiner Dunkelheit, der Befreier aus meiner Gottvergessenheit, mein Rundum-Erneuerer und dann ebenso mein Therapeut, Begleiter im Leid und Tröster. Darum brauchen wir ihn für unser Leben. Vielen Dank für das Hören dieser Folge. Das komplette Impulsheft gibt es auch zum Download unter www.marburger-kreis.de/Vorträge. Ebenso verweise ich Sie auf unseren YouTube-Kanal Crossover Impulse für unterwegs.